Meine Frau ist ein Wasserkocher.
Kann ich bitte ein Autogramm haben?
Das hat Antonio Rüdiger bestimmt noch nie geschafft.
Warum ist Joko Winterscheid mit mir immer eine Etage runtergefahren und wieder hoch mit dem Fahrstuhl und das zweimal?
Sollte man das therapieren? Sollte man das so lassen? Wie sollte man das gesellschaftlich, wie sollte man gesellschaftlich damit umgehen? Wo ist die Grenze? Gibt es eine Grenze?
Vielleicht geht es ja auch um deinen Kern in dir drin. Das könnte auch sein.
Oh. Grüße gehen raus an Corona.
Die Traumdeuter.
Auf der Autobahn mit 200 fahren, sowas kann ich nur mit dir. Mich total verlieren, nichts mehr kontrollieren, das kann ich mit keinem anderen. So, herzlich willkommen hier zum Podcast Die Traumdeuter. Grüße gehen raus an Helene Fischer, die diesen tollen Hit am Anfang geschrieben hat. Wir deuten wieder eure Träume und mit wir meine ich Josua, Johann.
Moin.
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Manuel. Manuel, moin erstmal.
Hallo.
So, und wenn ihr mal an Manuels Stelle sein wollt, Manuel hat nämlich sich hier beworben bei uns und uns eine Mail geschrieben, traumdeuter.redaktion@gmail.com, hat natürlich gefragt, ob er mal mitmachen kann. Großer Fan. Und dann haben wir natürlich gesagt, weil wir sind ja auch ein Podcast, wir wollten euch immer mit einbinden, da könnt ihr auf jeden Fall dabei sein. Und ja, es ist natürlich nicht so einfach, weil wir haben sehr, sehr viele Bewerber, wir haben ein sehr großes Ausloseverfahren, aber Manuel hat sich durchgesetzt und wenn ihr dabei sein wollt, traumdeuter.redaktion@gmail.com, eine E-Mail reicht und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Traum und zwar, Manuel, was hast du denn geträumt?
Ja, moin, moin, hallo erstmal, ja, ist mir eine Ehre hier zu sein. Ja, ich hatte tatsächlich einen interessanten Traum kürzlich. Und zwar fing der folgendermaßen an. Ich war irgendwie in New York. Ich glaube, das war so am East River. Und da war so eine Art Hafen. Und ich weiß nicht so genau, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich da irgendwie in so eine Art Gebäude reingegangen. Das war so eine Art Lager. Und ich wollte irgendwie da weg. Ich weiß nicht mehr genau wie. Da waren auch so Schleusentore oder sowas. Auf jeden Fall bin ich durch diese Tore durchgegangen. Und befand mich dann ja in so Innenräumen von einem Gebäude. Und wie ich dann später festgestellt habe, befand ich mich auf einem Schiff, was Richtung Liberty Island gefahren ist. Das war aber so eine Mischung aus Liberty Island und der Alcatraz-Insel, die ja eigentlich in San Francisco steht. Komischerweise war dann da auch irgendwo die Golden Gate Bridge. Naja, auf jeden Fall, dieses Schiff hatte irgendwie keinen Boden. Also da war unten überall Wasser drin. Und es war auch nicht sonderlich groß. Und in der Mitte dieses Schiffs befanden sich irgendwie so Spiralen, die sich die ganze Zeit gedreht haben. Und dann war da irgendwie auf der anderen Seite des Schiffs war irgendwie noch ein Asiate. Ich weiß nicht, was der da wollte, ob der irgendwie mitfahren wollte, keine Ahnung. Also sonst waren da keine anderen Menschen. Wir waren irgendwie nur zu zweit. Und dann habe ich, glaube ich, versucht, von diesem Schiff runterzukommen. Ich weiß nicht mehr, während der Fahrt. Und bin dann irgendwie in diese Spiralen reingezogen worden. Also die Spiralen haben das Schiff angetrieben. Müsst ihr euch vorstellen, wie so Schiffsschrauben, relativ länglich, auf das ganze Schiff langgezogen sozusagen. Und ich bin dann irgendwie in diese Spiralen reingezogen worden und genau, da bin ich aufgewacht. Das war die ganze Story. Da waren wir so kurz gerade vor der Alcatraz-Insel. Also es hat sich sozusagen New York und San Francisco hat sich so ein bisschen vermischt.
Also klassischer Traum, den eigentlich Josua hätte geträumen müssen. Ein Asiate.
Ja, ich bin der Asiate, das stimmt.
Dafür hätte der Asiate dir aber vorher noch irgendwie was klauen müssen oder sowas. Ja,
Portemonnaie.
Ich weiß auch nicht mehr, was mit dem passiert ist. Also ich kann mich nur noch erinnern, dass ich halt irgendwie dann da reingezogen wurde.
Aber ja. Also der Asiate, der stand da nur oder hat er das Schiff gesteuert?
Nee, der war da irgendwie, der wollte auch irgendwas von mir, aber ich weiß es leider nicht mehr so genau. Nee, ich meinte nur, der hat auf jeden Fall, glaube ich, schon irgendeine Rolle gespielt, sonst wäre er ja nicht da gewesen.
Ja. Also also für mich sieht das alles so aus, so ein typischer USA-Urlaub. Ich das jetzt als alles zusammen.
All inclusive.
Ich meine, wenn du mal in Urlaub bist, irgendwo, egal ob USA oder sonst was, es sind auch überall Asiaten, die dann immer Fotos machen wollen, da wollen die, dass du das Foto für die machst. Wahrscheinlich war es einfach nur das. Mit den Nikon-Kameras gezückt, durch die Stadt laufen, mehr oder weniger. Was ich interessant fand, warst du schon mal in den USA?
Ja, aber noch nicht in New York. Also San Francisco war ich halt schon, aber okay. New York noch nicht.
Okay, ja, da ist es vielleicht so ein bisschen verbunden mit deiner Erfahrung in den USA, hast halt noch die Alcatraz-Insel dazu gemacht. Und beziehungsweise, dass du dann quasi auch mal irgendwann die USA willst, vielleicht ist das auch eine Deutungsrichtung, also in nach New York meine ich. Und was ich auch interessant fand, dieses Schiff, das wirkte ja sehr kurios, also nicht wie so ein normales Schiff, wirkt so ein bisschen wie so eine Da Vinci-Erfindung, die man so kennt, so diese Holzdinger da. Aber wie ist denn das geschwommen, wenn wir das quasi in der Mitte, ich habe das jetzt so verstanden, in der Mitte war es quasi komplett offen und da ist einfach so Schrauben, die dann so mit sich gedreht haben. Damit sind die dann geschwommen oder wie?
Ja, du kannst dir vorstellen, am Ende oder am Anfang des Schiffs waren zwei Teile sozusagen mit Luft gefüllt, die das Ganze an der Oberfläche gehalten haben. Und dazwischen waren so Schrauben. Also befanden sich sozusagen so Schrauben.
Ja.
Und außen, sage ich mal, auch noch Metallstangen, die das Ganze zusammengehalten haben. Aber in der Mitte halt Schrauben, die das angetrieben haben, das ganze Schiff.
Ja, krass. Kann man jetzt mal, wenn jemand von euch Ahnung von Physik hat, dann schreibt uns mal bei traumdeuter.redaktion@gmail.com, ob es theoretisch funktionieren würde, so ein Schiffgerät, dass das überhaupt über Wasser bleiben würde.
Also ich glaube, so wie es in meinen Träumen war, würde es, glaube ich, sogar gehen.
Ja, das ist krass.
Es gibt doch auch von Da Vinci, der hat doch auch sogar, wo du das gerade gesagt hast, der hat da mal so eine Wasserpumpe erfunden, wie man Wasser von unten nach oben pumpen kann. Und das ist auch so eine Schraube, also so eine silberne Schraube, die dann quasi das Wasser hochzieht. Aber ich glaube, da waren ja wahrscheinlich eher zum Antrieb da dann in dem Fall.
Ja.
Da Vinci ist doch der aus Titanic, oder?
Genau, der mit...
Leonardo da Vinci von Titanic, ja, genau.
Genau.
Der auf der Tür geschwommen ist.
Was halt auch noch interessant war an dem Traum, ist halt, dass ich irgendwie da weg wollte. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte irgendwie da weg. Und halt irgendwie... ich glaube halt wohl auf diese Insel.
Ja, Alcatraz war ja schon immer schön für jeden.
Genau.
Ja, pass auf. Also ich finde den Traum natürlich, ich finde das richtig geil, weil, pass auf, das ist quasi, das ist ja Liberty Island. Das ist doch diese Insel, wo auch die Freiheitsstatue steht, oder?
Genau.
Das heißt quasi, das ist Freiheit, das ist Leben. Und gleichzeitig gibt's aber Alcatraz. Und Alcatraz ist genau das Gegenteil. Das ist sozusagen nicht mehr Leben. Gefangenschaft, das ist nicht mehr Freiheit und das ist vereinst du sozusagen auf einer Insel und die Deutung ist jetzt folgende, du wolltest, du bist auf der Suche nach Freiheit, aber gleichzeitig hält dich was fest und das ist nämlich in der aktuellen Corona-Situation immer noch das große Problem, wir sind immer noch nicht ganz frei. Nein, was ich noch zum Asiaten sagen wollte, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil in New York leben, glaube ich, relativ viele Asiaten, wenn ich mich nicht irre. Da gibt's ja auch Chinatown und so.
Überall leben relativ viele Asiaten.
Ja, und der ganze Traum ist nämlich jetzt damit verbunden, dass du vielleicht mal gerne nach New York willst. Das ist das Bedürfnis, was da noch so hintersteckt.
Ja, das kann natürlich sein. Und das mit diesen beiden Inseln, die sozusagen einmal Angst und Freiheit symbolisieren, stimmt vielleicht auch schon. Das ist halt ein gewisser Kontrast. Ja, ist vielleicht recht. Vielleicht spielt das mit der Corona-Pandemie zusammen und Freiheit.
Das ist immer die billige Deutung bei uns. Ja, wir haben mit Corona zu tun hier.
Also, das haben wir nicht mehr gehabt, Johann. Lange haben wir es nicht mehr gehabt.
Das ist immer so der billige Ausweg. Was ich interessant finde, ist das Ende mit dem Aufwachen kurz bevor man stirbt. Das habe ich nämlich zum Beispiel auch ziemlich oft, dass man, bevor man so offensichtlich stirbt, dass man so dann so mäßig aufwacht. Das finde ich immer ganz interessant, so vielleicht irgendwie sind das auch irgendwie Ängste, die verarbeitet werden, so ausweglose Situationen, in denen man steckt, wo man denkt, es gibt keine Lösung für, außer halt in dem Fall, in der Extremfall, das Sterben, aber so, dass so irgendwas Auswegloses ist, vor dem man steht.
Ich habe mal gehört, wenn man mitbekommt, dass man stirbt und nicht vorher aufwacht, hat man irgendeine Krankheit. Also muss wahrscheinlich nicht so sein, aber kann sein.
Aber wie kommt man denn mit, dass man stirbt? Man weiß doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Also wie will man das denn mitbekommen? Dann muss man das doch irgendwie interpretieren.
Weiß ich auch nicht. Also in der Regel wacht man ja auch auf, wenn man stirbt, aber also im Traum. Aber
ja, aber ab wann ist man denn tot? Also ab wann soll man das denn, merkt man das denn? Also das ist die Frage, die ich jetzt gerade habe.
Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht.
Wenn man tot ist, merkst du ja gar nicht, weil dann bist du ja tot.
Eben, das ist der Punkt. Deswegen kannst du es ja gar nicht merken im Traum.
Ja, im Traum kannst du ja alles mehr. Dann kannst du dich ja auch Third Person, so ein totes Ich von dir da so sehen. Kann ja auch machen. Aber Manuel, meine Frage wäre, du rennst, wir haben Wegrennen, wir haben irgendwie Sterben und so. Wovor rennst du weg in deinem Leben? Was steht bei dir so an? Was könnte das symbolisieren?
Keine Ahnung. Also ich habe halt manchmal wirklich Träume, dass einen irgendwer verfolgt oder dass man irgendwo hinterherrennen muss und dass man halt nicht von der Stelle kommt.
Vielleicht, ja, es ist irgendwas Größeres, wovor du wegrennst. Oder was auch sein kann, habe ich auch mal gehört, wenn man wegrennt und nicht weg kann, ist einfach nur Stress.
Das kann auch sein.
Naja, jedenfalls.
Du willst gerade eine Überleitung finden oder einen Abschluss?
Wie kommt man jetzt von einem Boot mit einem Asiaten drauf zu Josuas Traum? Aber vielleicht kannst du's sagen, Josua.
Ja, in meinem Traum geht es auch um Sachen, die am Wasser passieren. Deswegen passt das sogar irgendwie. Also nicht, da geht es nicht um Asiaten oder nicht um Boote, aber um Sachen, die nahe an der Küste passieren. Deswegen kann man da schon eine Überleitung finden. Aber ich laber jetzt schon wieder zu viel. Ich fange einfach mal an. Mein Traum heißt Orca und Geld. Der beginnt quasi so, dass ich mit Schulfreunden an einem Strand bin und wir beobachten da so einen Orca-Wal, der da so quasi im Wasser schwimmt und sich so eine dicke Robbe vom Strand zu sich zieht. Also man kennt das ja, dass die so über die Wellen so ans Strand quasi gespült werden und sich dann so eine Robbe da wegziehen. Das kennt man ja aus diesen Naturdokumentationen. Tatsächlich versucht er dann quasi die Robbe zu fressen. Aber der lässt dann im letzten Moment dann von ihr ab und dann beginnt er damit dann auf einmal Menschen zu jagen. Also dass er quasi so an Strand mehr oder weniger sich treiben lässt und die ganze Zeit so einen Mensch rauszieht und dann frisst. Alle Leute fliehen dann vom Strand. Auch wir rennen dann schnell weg zum Auto. Aber auf einmal fällt ein Kollegen von mir auf, dass wir an unserem Lager Sachen liegen haben lassen. Und dann gehe ich natürlich nochmal zurück und muss die Sachen dann holen. Hab dann richtig Angst, dass dann auch wieder diese Verfolgungsjagd. Ich flüchte dann vor diesem Orca, der dann quasi versucht, mich zu fressen. Aber ich komme tatsächlich noch weg. Genau, wir fahren dann wieder weiter. Fahren dann in so eine, mehr oder weniger, was war das, so einen Versammlungsraum rein. Und auf einmal ändert sich die Situation. Und da sind die ganzen Leute aus der Fachschaft hier bei unserem Studium. Und da ist eine Fachschaftsvollversammlung, wo es dann da quasi darum geht, ob jeder sein Geld zurückbekommen hat wegen der Fachschaftsfahrt, die nicht stattfinden konnte wegen Corona. Grüße gehen raus an Corona. Dort beschwert sich dann auch jemand, dass er das Geld zurückhaben will wegen der nicht erbrachten Leistung. Das wird dann ein richtig großes Politikum, wo dann auch richtige Klagen entstehen und so weiter. Und ich reg mich halt darüber auf, wie man so egoistisch sein kann. Und dann ist der Traum vorbei.
Geil. Also wahrscheinlich hast du wirklich Angst, dass irgendwann sich wer beschwert. Was ist ja gar keine unrealistische Angst, dass irgendwer Stress macht, weil er das Geld zurückhaben will. Ja, also was ich witzig finde, hast du zufällig so einen Hai-Film mal irgendwie gesehen oder woher kommt diese Orca-fressenden die Orca fressen ja die Robben, ne?
Ja.
Weil ich habe jetzt, mir werden bei YouTube momentan total viele Hai-Filme vorgeschlagen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt auch super viele Hai-Filme, so, die irgendwie so Killerhaie irgendwelche Leute angreifen und so. Fand ich ganz interessant. Kriege ich momentan wieder vorgeschlagen, richtig viel.
Da bin ich auch seit meinen Kindheitstagen geschädigt von solchen Dokumentationen, wo es dann immer so gezeigt wird, wie Leute von Haien quasi halb zerfleischt werden, wo die 15 Beine verlieren und sowas. Da bin ich von meiner Jugend aus noch geschädigt, weil ich das so mit 6, 7 Jahren geguckt habe. Seitdem habe ich richtig Schiss vor Haien tatsächlich. Wenn ich im Wasser bin, ich habe richtig Schiss vor den Viechern.
Also würdest du quasi, wenn jetzt auch irgendwo so eine Hai-Warnung ist, und manchmal gibt's das ja, dass vor irgendwelchen Küsten irgendwelche Haie rumschwimmen oder so, würdest du dann nicht ins Wasser gehen?
Eher ungern, ja. Aber bei der Hai-Warnung ist, glaube ich, sollte man sowieso nicht ins Wasser, soweit ich weiß.
Hast du nicht auch mal gesagt, dass du schon Angst hast, wenn du so Bilder von Haien siehst?
Ja, tatsächlich, das hatte ich auch mal, dass ich so ein Lexikon bei uns durchgegangen bin, wo halt so Bilder so ein bisschen drin sind, da kam jetzt dann zu dem Begriff Hai, da habe ich das Buch weggeworfen, weil ich ein Bild von dem gesehen habe.
Aber Hai ist doch voll die irrationale Angst eigentlich. Also ich glaube, es gibt doch bestimmte Statistiken irgendwie, ja, es sterben mehr Leute durch Kühe als durch Haie oder so.
Ja, logischerweise, aber es liegt ja vor allem daran, dass Haie und Menschen jetzt nicht so oft in Kontakt kommen, wie jetzt zum Beispiel Menschen und Kühe.
Das ist wahr, aber trotzdem ist dann die Angst davor ziemlich irrational.
Ja, natürlich ist die irrational. Ich habe ja auch gesagt, woran es liegt, dass ich Angst vor den Viechern habe. Aber guck mal, stell dir mal vor, du bist im Wasser. Der Hai ist dir im Wasser in allem überlegen, in allem. Du hast keine Chance gegen den.
Ich glaube, ich hätte auch eher Angst. Also ich sag mal, ein Hai ist ja jetzt vergleichbar mit so einem Löwe vielleicht. Und ich hätte weniger Angst vor einem Löwen, wenn der vor mir steht, als vor einem Hai im Wasser. Weil im Wasser, also wenn der Löwe vor mir steht, so ich bin an Land, ich kann irgendwie zumindest den noch irgendwie treten oder sowas. Den Hai, der, da bin ich komplett ausgeliefert. Aber ich habe mal gehört, man soll Haien, wenn die kommen, auf die Schnauze hauen. Dann
und man soll unter Wasser schreien, das soll auch helfen.
Ich stelle mir gerade vor, wie da so ein Löwe vor Sascha steht, dass er da einfach hingeht und den so in die Fresse tritt.
Ja, nee, aber das bei Haien habe ich tatsächlich auch gehört, dass man den wirklich auf die Schnauze hauen soll. Ich glaube, das ist auch in irgendeinem Tomb Raider-Film der Fall.
Kann sehr gut sein, ja.
Dann machst du das so und dann wird dir der Arm abgebissen.
Ja, genau, der Hai weiß ja schon, dass das passiert, weil er es schon oft mal erlebt hat. Dann macht er direkt das Maul auf und beißt dir sofort mit Hand ab.
Nee, der Hai hat auch Tomb Raider gesehen.
Ja, das ist, genau, deswegen weiß er das.
Aber wie hat man dem denn auf die Schnauze? So einfach so richtig von oben, weil der ist ja so spitz nach vorne, hast du von oben da so drauf, von unten quasi versuchst du in das Gebiss da rein, wie soll man den auf die Schnauze?
Ja, ich glaube, soweit ich das weiß, haben die Haie so einen besonderen Sinn, so einen elektromagnetischen Sinn, mit dem die halt auch ihre Opfer sehen. Das ist so ein Organ, das so an der Schnauze liegt. Und wenn du dagegen haust, dann verwirrst du die halt total, weil das halt ein totaler Schock für die ist und dann schwimmen die halt weg. Ich weiß nicht, ob das oben ist oder so seitlich. Aber seitlich wäre, glaube ich, gefährlich, weil die Zähne ja auch direkt da sind. Aber ich meine, es ist eher seitlich. Ich bin mir auch nicht sicher.
Also einfach schön oben, unten, direkt überall hin prügeln.
Ja, einfach richtig boxen. Und das ist aber auch so das Ding, was ich mir denke, unter Wasser boxen ist ja auch schwierig. Also das dauert ja auch ein bisschen, bis du das hinkriegst.
Eben. Also ich glaube, oben drauf hauen ist auch blöd, weil dann kannst du komplett die Seite auf, dann kann er dir so direkt in die Brust reinbeißen. Also ich glaube, ja. Oder frontal wirklich drauf, so auf die Schnauze von vorne, so.
Kann auch sein, ja.
Wenn euch das schon mal passiert ist oder ihr da mehr drüber wisst, dann könnt ihr uns gerne schreiben, traumdeuter.redaktion@gmail.com und erzählt uns gerne eure Hai-Geschichte.
Ja.
Seine Hai-Geschichte, die wahrscheinlich nichts mit Haien zu tun hat, erzählt uns jetzt Sascha.
Ja, meine Geschichte hat nichts mit Haien zu tun. Dafür kommen Johann und Josa, ihr beide kommt drin vor in dem Traum tatsächlich.
Ja, Sascha Manuel.
Also, folgende Situation. Der Traum beginnt, ich liege in einem Krankenhausbett. Ich habe aber keine Schmerzen oder auch keine, also ich bin nicht krank oder so, sondern ich liege da einfach nur drin und habe quasi in diesem Bett so gechillt. Das Krankenhausbett steht aber nicht in so einem Krankenhauszimmer, sondern einfach in so einem Flur von irgendeiner großen Behörde oder so. Ich weiß nicht genau, was das war. Und es ist quasi aber im Treppenhaus. Das Treppenhaus ist direkt da. Dann kommt Joko Winterscheid an, nimmt dieses Bett, schiebt mich in den, also ich liege auf dem Bett, schiebt mich in den Fahrstuhl, fährt mit mir eine Etage runter, fährt wieder eine Etage hoch und stellt mich wieder an den Ursprungsplatz. Das macht er genau zweimal. Dann auf einmal bin ich dann doch in so einem Krankenhauszimmer, was aber gleichzeitig auch ein Schulzimmer ist. Also da sind gleichzeitig auch so Tische und Stühle und da sitzen ganz viele Kinder. Und ich bin aber quasi in diesem Bett und wir hören da so irgendwie, das ist irgendwie so ein Unterricht gerade oder sowas. Ich war da aber nicht so genau anwesend. Also eher die Schüler haben da so mitgemacht. Ich lag in meinem Bett daneben. Dann auf einmal geht ein Feueralarm an und alle sagen, ja, wir müssen jetzt raus, Hilfe, was passiert? Und ich sage die ganze Zeit, nee, das ist nur so eine, da müsst ihr nicht raus, das ist nur so ein normaler, das passiert so ganz häufig, das ist einfach nur so ein bisschen piepen, das ist nicht schlimm. Dann auf einmal geht die Tür auf, die Polizei kommt rein mit so, also so 5, 6 Polizisten kommen rein, sagen, ja, wir wollten einfach nur gucken, was hier gerade abgeht. Gehen in diesen Klassenraum rein, stellen sich so an die Fenster, also dass man sozusagen, die Fenster sind dann versperrt mit Polizisten. Und dann geht die Tür nochmal auf und die deutsche Nationalmannschaft kommt rein. Und die deutsche Nationalmannschaft bestand aus Toni Kroos, ich glaube den Havertz und noch irgendeine Person. Alle hatten keine Hosen an, sondern nur Unterhosen. Und wer noch dazu kam, war Josua und Johann, ihr auch. Also ihr hattet tatsächlich sogar ein Deutschland-Trikot an, aber nur eine schwarze Unterhose, so ein Slipper und ein Deutschland-Trikot. Und wer auch noch dabei war, war Nico. Nico hatte nur so ein String an, so einen schwarzen, und war oberkörperfrei. also Nico, also ein Kumpel von uns sozusagen, und der hatte auf dem Bauch so einen riesigen, runden, blauen Fleck. So. Und ich bin dann aus dem Krankenhausbett aufgestanden, bin zu Joshua hingegangen, hab dir so die Hand gegeben und hab gesagt, kann ich bitte ein Autogramm haben? Dann hast du mich so angelacht, hast dich so richtig verlegen weggedreht und bist einfach weggegangen. Dann bin ich noch zu Toni Kroos gegangen, hab dem die Hand geschüttelt und dann war der Traum zu Ende.
Ja, aber finde ich gut. Also ich meine tatsächlich, die deutsche Nationalmannschaft, die ist ja jetzt sang- und klanglos aus der Europameisterschaft rausgeflogen gegen England. Ich glaube, wenn Johann, ich und Nico da gespielt hätten, wir hätten richtig rasiert.
Ja, wir hätten zumindest für bessere Stimmung gesorgt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Und die Leute, wenn ihr keine Hose angehabt hättet.
Ja, das ist sowieso überwertet.
Es ist auch viel aerodynamischer. Was meinst du, warum Ronaldo und Sanchez immer ihre Hosen hochziehen beim Freistoß? Eigentlich wäre das viel besser, wenn man einfach nur in Unterhose-Fußball spielen sollte. Das ist nur, damit die Hosenindustrie Fußballhosen verkaufen kann. Sonst würde man eigentlich viel besser spielen.
Genau, wegen Nike und Puma und so, die machen Stress.
Ja. Aber interessantes Bild. Ich meine, du warst ja auch die ganze Zeit krank, also beziehungsweise lagst da im Bett oder wie auch immer, ne? Und dann, ja gut, das mit Joko, das ist halt so typisch Sascha, so ein bisschen mal was aus deutscher Prominenz eingebaut. Aber was ich mir so gedacht habe, und am Ende das mit der Fußballmannschaft, du lagst ja noch im Bett, vielleicht so eine gewisse Art und Weise, dass du nicht dazugehörst, weil du vielleicht nicht so einen großen Fußballsachverstand hast wie Nico, Johann und ich, und deswegen fühlst dich dann so ein bisschen in der Richtung verletzt, mehr oder weniger, dass du nicht so richtig dazugehörst, dass ich dann auch lache und dir das Autogramm nicht gebe, dass du dann so ein Außenstehender mehr oder weniger bist, während wir da mit der Nationalmannschaft immer hin und her reisen.
Ja, das kann wirklich sein, vor allem, weil ich mich so ein bisschen cool gefühlt habe, dass ich euch kenne. Also ich wollte dann auch so, bin dann auch so zu euch hingegangen und so, und die anderen Schüler, die kannten euch halt nicht, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen cool gefühlt. Aber ja, letztendlich war ich dann ein Außenseiter, weil du mir einen richtigen Korb gegeben hast.
Aber auch so einen verlegenen Korb. Nicht so ein Fick-Dich-Korb, sondern so ein, oh nee, weiß ich nicht, Korb. So, viel, viel coolere Variante von einem Korb. Was ich auch cool finde, ist das Motiv, dass, ich glaube, was war das, eine Schule oder so, oder mit Kindern, dass du da irgendwie im Bett lagst, aber alle ganz normal sind. Das habe ich zum Beispiel manchmal, so als, wenn ich so halb am Dösen bin, so als Einschlafgedanke, dass ich mir vorstelle, wie ich im Bett liege, aber in völlig anderen Szenarien. Also so irgendwie auf einem Fußballfeld, wenn das Spiel läuft. Und ich habe halt nichts damit zu tun. Oder halt irgendwie im Dschungel oder sonst irgendwo. Und ich liege da halt in dem Bett und es passiert irgendwie was um mich herum, aber ich bin davon irgendwie vollkommen unbeeinflusst. Das habe ich auch richtig oft, dass ich da so halb schlafend drüber nachdenke. Dass es so einem irgendwie Komfort gibt.
Wie war das denn eigentlich, Sascha? Hast du, bevor du das geträumt hast, in der Nacht zufällig Fußball geguckt oder was mit Joko Winterscheid?
Also, ich habe 2 Nächte vorher Fußball geguckt. Ich weiß nicht genau, wie der Zusammenhang kam. Also die Schulklasse, das kann ich nachvollziehen, weil ich davor oder 2 Tage vorher bei einer Schulklasse sogar noch in einer Schulklasse war. Und ich denke mal auch, das war dann wahrscheinlich, weil jetzt momentan reden ja alle über Fußball, dann habe ich wahrscheinlich da so ein bisschen random das zusammengemixt. Die Frage ist, warum ist Joko Winterscheid mit mir immer eine Etage runtergefahren und wieder hoch mit dem Fahrstuhl und das 2-mal?
Das ist wahrscheinlich so eine klassische, du warst inmitten irgendeines Halligalli-Scams oder so, wo das einfach nur der Gag ist, dass der immer mit dir auf und ab fährt. Und guck, bis du irgendwas machst.
Ja.
Oder Joko hat immer den falschen Knopf beim Aufzug gedrückt und wollte dich eigentlich eine Etage höher schieben, hat es aber nie geschafft. Und er dachte immer, wäre der Richtigen und hätte dich dann da abgesetzt. Aber er ist einfach zu dumm und fährt dann immer wieder denselben Weg.
Das könnte sein. Was auch sein könnte, dass ich wirklich im Krankenhaus war, heute Nacht. Ich habe das nämlich heute Nacht geträumt. Ich war aber quasi betäubt und Aliens haben an mir Versuche durchgeführt.
Das stimmt. Die Aliens sind quasi so die Rasse Joko Winterscheid, mehr oder weniger. Die sehen alle so aus.
Genau, die wollten gucken, was du von der deutschen Nationalmannschaft hältst. Es waren Spione von irgendwie der englischen Mannschaft und das war vor dem Spiel gegen England und die wollten rausfinden, wie Deutschland spielt. Und dann wussten die, dass Deutschland mit Nico, Joshua und mir spielt. Und dann muss halt aber Löw das auch gemerkt und hat uns dann rausgenommen aus der Startelf. Ja. Deswegen ist Deutschland dann rausgeflogen. Wir sollten eigentlich, das können wir mal verraten, eigentlich sollten Jusa und ich gegen England spielen, nachnominiert werden. Aber das musste dann leider deshalb beendet werden.
Ja, das tatsächlich bin ich auch immer noch sauer auf Juvi, weil Juvi hat uns da diverse Versprechungen gemacht, beziehungsweise diverse Szenarien aufgemalt, wie es laufen könnte. Im Endeffekt hat er uns einfach nur enttäuscht. Es ist dann auch schade. Er hat sein letztes Spiel gehabt, okay. Aber trotzdem habe ich da jetzt mehr erwartet von unserem Bundestrainer.
Ja, man muss halt auch, ich meine, Jose und ich haben lange Jahre beim FSG Runkel und beim SC Grimmendorf gespielt und da echt ordentliche bis mittelmäßige Leistungen abgeliefert.
Ja, ich hab mal 5 Tore in der Saison gemacht.
Ich glaube 9 Tore in der Saison gemacht.
Ja.
Ja, eben. Ich bin fast zweistellig in der Kreisliga B gewesen. Also das ist nicht schlecht.
Also das hat Antonio Rüdiger bestimmt noch nie geschafft.
Nee.
Oder Jonas Hofmann oder wer da noch alles nominiert ist.
Hat er bestimmt Timo Werner noch nie geschafft. Also
Timo Werner hat eh noch nie was geschafft, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Gut, wir schweifen echt ein bisschen ab.
Ja, wir kommen jetzt mal zu Johanns Traum, glaube ich, oder? Oder gibt es noch was zu Saschas
Traum? Oder ich wollte noch was zu Saschas Traum sagen. Ich finde es interessant, dass der im Gegensatz zu den anderen beiden Träumen eher nicht so auf Ängsten basiert, sondern eher auf kuriosen Geschehnissen und vielleicht den Erlebnissen, die Sascha vorher in den vorigen Tagen so wahrgenommen hat, dass die so ein bisschen da eingebaut wurden. Also würde ich jetzt so interpretieren, dass da nicht so viele Ängste eine Rolle gespielt haben in dem Traum.
Ja, Sascha lebt halt eher im Hier und Jetzt und ist nicht so zukunftsängstlich wie wir beide zum Beispiel.
Doch, ich bin auch zukunftsängstlich, aber ja, tatsächlich, das kann wirklich sein. Das passiert mir auch häufiger, dass ich dann einfach so random zufällige Sachen zusammenmixe in einer Nacht zu einem Cocktail von einem Traum. Ja.
Ein weiterer Cocktail eines Traumes wird euch jetzt präsentiert von Johann Brockschmidt.
Ja, man könnte tatsächlich auch den Cocktail reininterpretieren in meinen Traum. Das mache ich jetzt aber mal nicht, weil das langweilig ist. Mein Traum hat den Titel Wasserkocherfrau. Ich wohne zusammen mit meiner Frau. Meine Frau ist ein Wasserkocher.
Ich habe jetzt schon eine Idee für die Interpretation.
Mit uns leben unsere 2 kleinen Töchter in einer Wohnung. Alle wollen schon ins Bett, aber ich will noch Fernsehen. Also darf ich da nicht zu meiner Frau ins Bett, sondern muss im Kinderzimmer mit den 2 Kindern schlafen. Dann klingelt jemand.
Bei den Kindern schlafen, nicht mit den Kindern schlafen, wollen wir die Sache klarstellen.
Ja. Dann klingelt jemand und sagt, sie ist nicht das, was du denkst. Dann taucht aber der Wasserkocher hinter mir auf und derjenige, der klingelt hat, geht sofort wieder. Ich werde immer misstrauischer gegenüber meiner Frau und bewaffne mich mit einer großen Kastanie. Dann klingelt ein Typ im Anzug und hat auch eine kleine Kastanie dabei und sagt wieder, sie ist nicht das, was du, und dann geht er durch einen Vorhang weg. Ich bin dann mega sauer, dass immer nur alles geteased wird, dass das wäre wie in so einem schlechten Film und dass nie gesagt wird, was eigentlich der Fall ist. Dann schreie ich richtig laut, er solle seinen Satz beenden. Und dann hört man nur aus dem Hintergrund, sie ist eine Mörderin. Dann gehe ich mit der Kastanie zu ihr, also zum Wasserkocher, um sie zu töten. aber sie verwandelt sich plötzlich in einen richtig krassen Roboter. Ich schaffe es aber, sie im langen Fight mit der Kastanie in ihre Einzelteile zu zerlegen und bin erstaunt, in wie viele Einzelteile man so einen Wasserkocher auseinandersetzen kann. Und dann ist der Traum zu Ende.
Ja. Sehr kurios.
Meine erste Frage wäre, also eure Kinder, waren das dann Wasserkocher oder Menschen?
Menschen, normale Menschen.
Also glaubst du, wenn man einen Wasserkocher mit einem Menschen kreuzt, kommen auch Menschen raus?
Ja. Menschen, in denen du, wenn du die Wasser da reinschüttest und den einmal so haust, dann machen die das Wasser warm und bringen das so wieder raus.
Ich stell mir gerade so den Zeugungsprozess vor. Im Endeffekt hast du einfach nur in den scheiß Wasserkocher reingewichst und hast eine Einzelne drin, dass du dann nackte Tage, dann wächst da irgendwas.
Ja. Boah, stell dir das mal vor. Und dann sind in dem Wasserkocher sind auf einmal so kleine Kinder drin, so Babys. Ja. Dann denkst du dir so, fuck.
Stell dir das mal vor, das passiert.
Ja. Vielleicht ist das auch schon mal passiert, wer weiß.
Ja, kann sein. Also. Aber okay, ja. Der Wasserkocher, genau. Aber wieso vertraust du irgendwelchen Fremden, die irgendwas über den Wasserkocher sagen, also deine Frau sagen? Ich meine, hat die irgendwie vorher Anzeichen gemacht, dass die komisch ist? Nur weil du nicht Fernsehen gucken durftest, oder was?
Ja, das waren ja mehrere und das war so mysteriös und es war so aufgemacht wie so ein Film. Und deswegen bin ich dann offenbar davon ausgegangen, dass das stimmt. Okay, und sie hat sich ja nachher auch in einen krassen Roboter verwandelt. Also offenbar hat sie ja schon was verheimlicht.
Ja, du hast ja vorher schon die Intention, sie zu töten oder mit der Kastanie. Das heißt, wenn ich jetzt in 10 Jahren bei dir, bei deiner Familie vorbeikomme mit mysteriösem Anzug, du mich nicht erkennst und sagst, deine Frau ist nicht das, was du denkst, und dann einfach weggehe, dass du sie dann umbringst.
Ja.
Okay. Interessant.
Also, ich glaube ja, das war ein Blick in die Zukunft. Und zwar die unerfüllte Liebe. Wir alle haben natürlich das Problem und irgendwann gibst du es dann auf nach der Suche nach einer echten Frau und verliebst dich in einen Wasserkocher, der bei euch zu Hause rumsteht. Und du wirst dann so ein bisschen verrückt, fängst mit dem Wasserkocher auch eine richtige Beziehung an und so. Und alle anderen versuchen so von außen noch auf dich einzureden und zu sagen, ja, das ist keine echte Frau, du musst jetzt hier wirklich mal auch eine richtige Frau suchen und so. Und du glaubst, das ist aber alles Quatsch, was die Leute erzählen und nimmst das nicht so ernst. Und irgendwann wirst du halt völlig verrückt und greifst dann diesen Wasserkocher an, weil du dann doch denkst, dass es vielleicht irgendwas mit dem Wasserkocher ist. Und dann wird's ein Roboter. Also das ist ein Blick in die Zukunft, Johann. Ich würde mir Sorgen machen.
Ja, ich glaube, das wäre zumindest ein geiles Leben, weil das wird bestimmt verfilmt werden, weil es so witzig ist.
Also ich finde, man könnte das Ganze vielleicht auch so interpretieren, dass da eine Angst hintersteckt, indem dass die vielleicht zunächst vermeintlich perfekte Frau sich doch als Albtraum entpuppt.
Ja, kann man auch so sehen. Weil die Frage ist, warum man eine vermeintlich perfekte Frau in Person eines Wasserkochers quasi reinsteckt. Ist das quasi so, weil sie Wasser warm macht? Und das macht dich dann heiß? Ich weiß, es war ein sehr schlechter Gag.
Also benutzt du denn häufig einen Wasserkocher? Weil ich zum Beispiel benutze fast jeden Tag einen Wasserkocher.
Gar keine Wasserkocher. Ich stelle einfach immer nur das Wasser dahin und schon auf den Herd, ohne dass ich es in den Wasserkocher getan habe vorher. Und dann mache ich einfach den Herd an. Und ich trinke auch nie Tee oder so. Ich benutze überhaupt keine Wasserkocher.
Aber du würdest vielleicht gerne mal einen benutzen.
Nee, ich habe ja die Option.
Also du hast schon einen Wasserkocher da.
Ja, theoretisch könnte ich den benutzen.
Weil da wollte ich auch nochmal sagen, es gibt tatsächlich richtig viele auch super interessante Wasserkocher. Es gibt ja klassische Wasserkocher, so mit Metall und so oder von Ikea oder so. Aber ich habe mal einen Wasserkocher gesehen, der war aus Glas und der hat quasi das Wasser warm gemacht und hat gleichzeitig aber das noch so angeleuchtet, so blau. Und das war mega cool. Und wenn das dann warm wurde, wurde das Licht, die LEDs, rot. Also das war schon ein kranker Wasserkocher, habe ich noch nie vorher gesehen.
Das
ist ein
Sascha-Ding. Das Teil kann eigentlich nicht mehr als ein normaler Kocher, sieht aber fancy aus.
Und kann leuchten.
Ja, Johanns Wasserkocher hatte noch den nächsten Schritt, der konnte noch seine Kinder zur Welt bringen.
Ja, stimmt. Und sich in Roboter verwandeln.
Das konnte er auch. Transformers-mäßig.
Ich frage mich auch, wie bestimmt man das Geschlecht eines Wasserkochers? Also es war ja offensichtlich, dass es meine Frau ist.
Ja, wieso? Also, wieso war es denn offensichtlich, dass es deine Frau ist? Achso, weil der Typ gesagt hat, deine Frau, okay. Ja. Es könnte vielleicht aber nur so ein gesellschaftliches Ding sein, dass man halt erstmal davon ausgeht, dass du eine Frau hast.
Ja, man muss das gesellschaftlich mal normalisieren, Beziehungen zwischen Männern und Wasserkochern.
Wie wäre das eigentlich im Traum gewesen, wenn es dieser Typ dich nicht darauf hingewiesen hätte?
Dann hätte ich wahrscheinlich glücklich bis mein Lebensende mit der Wasserkocherfrau und unseren 2 Kindern gelebt.
Ja. Wobei, so glücklich warst du ja nicht. Du durftest ja nicht Fernsehen gucken.
Stimmt.
Das finde ich auch geil, dass deine Wasserkocherfrau dir dann auch noch Sachen verbietet und du dann so darauf hörst und so.
Also kann man das Ganze so interpretieren, die Wasserkocherfrau hat sozusagen zu Hause die Hosen an und dann kommt ein Typ und klingelt und sagt hier, dass das in Wirklichkeit alles richtig scheiße läuft bei euch.
Ja, das wurde ja auch gesagt, dass sie eine Mörderin ist und quasi alle so verheimlicht und so. Ich fand auch meine Wahl der Waffe einer Kastanie sehr, sehr gut. Also einfach so schön random. Ich könnte da drin bestimmt Messer oder so in dem Haus, aber nein, ich wähle die Kastanie.
Ja, Kastanie ist auch richtig grausam, da musst du ein bisschen drauf rumkloppen, bis sie tot ist.
Also war das der Kern von der Kastanie oder außen mit der Hülle drum?
Nee, nur dieser Kern.
Ah, okay.
Also.
Vielleicht geht es ja auch um deinen Kern in dir drin. Das könnte auch sein.
Oh.
Dass du sozusagen die Schale hast du fallen gelassen, verstehst du?
Stimmt, dann in dem Moment habe ich die Schale, die Illusion der guten Wasserkocherfrau habe ich fallen lassen und dann habe ich sie zermürbt. Mit meinem Inneren quasi. Genau, vielleicht ist es übertragen, dass ich quasi Frauen durch mein Inneres ablehne.
Wow. Also ich wollte tatsächlich auch nochmal sagen, also auch nochmal kurz ein gesellschaftliches Plädoyer hier loswerden, weil ich finde es nach wie vor ein Unding, dass sozusagen auch Beziehungen zwischen Wasserkochern und Menschen auch gesetzlich noch nicht anerkannt wurden. Also es gab ja die Ehe für alle, aber da meine ich, steht da nichts drin zu. Und ich sag mal so, wenn es Liebe ist, warum sollte man es gesetzlich verbieten?
Absolut, bin ich voll dabei.
Gebe ich dir recht, aber Sascha, du begibst dich da auf sehr dünnes Eis gerade.
Ja, aber ich finde, man sollte das mit Wasserkochern auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber nicht diese Weirdos, die was mit Toastern anfangen. Das ist echt nicht mehr normal.
Hatten wir da nicht mal letztens sogar irgendwas gelesen mit Toaster?
Echt?
Was war das für ein Artikel? Achso, 10 Dinge, mit denen sie nicht masturbieren sollten. Genau, da war der Toaster auch dabei.
Aber nicht der Wasserkocher.
Der war nicht dabei, tatsächlich. Also, Leute, Wasserkocher, da steckt mehr hinter, als man denkt, ne?
Genau, wenn ihr mit euch selber mal ein bisschen heißer angehen lassen wollt, wenn ihr was Neues probieren wollt, dann...
Oh, nee. Ich sehe jetzt schon, sag das nicht zu laut, dass es irgendwie jetzt schon die Statistiken hochgehen bei Sexunfällen, weil sich Leute ihren Schlong in den Wasserkocher verbrannt haben.
Nee, das ist so.
Aber Sascha, wenn es Liebe ist.
Ja. Das ist so eine Challenge. Du musst es schaffen, bis das heiß gekocht ist.
Das geht dann so. So ein neuer Internettrend.
Genau. Die Wasserkocher-Challenge.
Und wir werden sie jetzt beginnen. Wir treten jetzt los in das Podcast.
Auf jeden Fall. Also schickt uns auch eure Videos unter traumleute.reaktion@gmail.com, wie ihr die Wasserkocher-Challenge versucht. Das finde ich sehr interessant.
Und gleichzeitig rufen wir die Polizei an und einen Krankenwagen und schicken die zu euch nach Hause.
Auf jeden Fall.
Aber erst nachdem ihr uns per Mail gesendet habt und wir uns das in Ruhe angeschaut haben.
Genau so.
Ja, es gibt ja tatsächlich Objektophilie, na, dass Leute auf Objekte stehen. Ich habe mal eine Doku gesehen mit einer Frau, die auf dem Flugzeug stand.
Die habe ich auch gesehen.
Ja, genau. Die Doku, ja. Auf eine Boeing 737 oder ich weiß es nicht mehr genau. Es musste auch ein ganz spezieller Flugzeugtyp sein. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar Leute, die auf Wasserkocher stehen. Würde ich jetzt nicht ausschließen in der Welt.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das gibt's ja auch bei Motorrädern oder Kissen oder an dem Eiffelturm.
Ja.
Stimmt, das gab doch mal von Galileo hier, die Frau, die auf den Eiffelturm-Tower steht.
Aber ich glaube, Eiffelturm ist mehr so ein Celebrity-Crush. Eigentlich steht man so auf Türme, aber Eiffelturm ist so der unerreichbare. Das ist so, als würde ich sagen, ich stehe auf Margot Robbie oder so. Ja, wird doch eh nichts, weil der Eiffelturm, der hat auch andere Angebote so. Aber man muss sich einen anderen Turm suchen.
Den Wasserturm von Runkeleschenhammer.
Genau, also sowas. Das ist vielmehr die Liga von allem dann. Aber
genau.
Was haltet ihr denn davon? Sollte man das therapieren? Sollte man das so lassen? Wie sollte man das gesellschaftlich, wie soll man gesellschaftlich damit umgehen? Wo ist die Grenze? Gibt es eine Grenze?
Im Endeffekt ist die Grenze für mich immer, wenn man jemand anderem damit schadet, dann sollte man es lassen. Aber mit Objektophilie schadest du ja niemandem. Deswegen ist es vollkommen okay. Kann ja jeder machen, was er will.
Ja, also ich sag, die Grenze verläuft letztendlich da. Also in dem Moment, wo du dich oder andere schadest, oder das für dich oder für andere ein Problem wird, dann sollte man da irgendwie was machen. Ansonsten können die Leute von mir aus mit allem möglichen Kram zusammen sein. Das ist mir persönlich erstmal egal.
Ja.
Ja, aber ist das mental gesund? So? Also
So ja, was ist denn schon mental gesund, Johann?
Ja, ich will ja nur... Ich will
es
ja nur
ist mental nicht, gesund, darüber zu träumen, dass man mit einem Wasserkocher zusammen ist, Johann.
Nein. Ja, ich wollte jetzt nur irgendwelche steilen Thesen rauskitzeln, um die Debatte anzuheizen.
Ja, das Ding ist halt, selbst jetzt nicht mental gesund ist, was macht das denn für einen Unterschied? Ich meine, wenn die Leute glücklich sind, dann sind sie glücklich. Punkt. Dann musst du die ja auch nicht aus ihrer Traumwelt rausholen. Dann kannst du die auch in ihrer Traumwelt lassen. Wenn sie glücklich sind, ist doch alles gut.
Kann man so sehen.
Ich glaube, es ist halt wichtig, dass es nicht ins Extreme abdriftet.
Was ist denn dann für dich das Extreme?
Ja, weiß ich nicht. Wenn eine Person da ziemlich starke Gefühle hegt und vielleicht dadurch auch selber irgendwie darunter leidet oder der Alltag von der Person nicht mehr gemeistert werden kann.
Aber das ist ja auch bei menschlichen Beziehungen so.
Genau.
Ja, das ist auch immer so eine, das ist auch so eine Betrachtungsweise, die dann immer von außen so irgendwie ist. Natürlich kann das auch sein, dass das im Endeffekt dann wirklich so ist, aber die Gefühle täuschen dann darüber hinweg. Ist halt dann die Frage, ob man dann halt von außen eingreifen sollte oder eher nicht. Das Ding ist halt, so Beziehungen gehen halt auch nicht kaputt, weil der Wasserkocher macht ja nicht mit dir Schluss. Das ist, glaube ich, untypisch.
Hat auf jeden Fall Vorteile.
Ja, das macht auch Vorteile.
Ja, genau, du hast nicht diesen klassischen Beziehungsstress so, das ist einfach alles geregelt so. Die Frau, also die Wasserkocherfrau wird wahrscheinlich auch nicht fremdgehen oder so. Ja, das ist praktisch.
Aber gut, die geht halt auch schnell kaputt, ne? Also ein Wasserkocher kann auch mal kaputt gehen, ne? Was machst du dann?
Stimmt. Ja, musst du ja einen guten holen. Ja, dann musst du trauern, dann kannst du dir einen neuen holen.
Aber ich... reparieren lassen, ne? Geht ja auch.
Das geht auch, ja.
Der lässt das so reparieren und der fummelt da so dran rum. Nicht da anfassen!
Lassen Sie meine Frau in Ruhe! So eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Aber ich finde es auch tatsächlich sexistisch, dass die Wasserkocherfrau den ganzen Tag in der Küche steht.
Das stimmt. Das ist wirklich ziemlich sexistisch. Vor allem du lässt sie auch nicht arbeiten. Du lässt sie immer zu Hause rumstehen und erwartest dann von ihr absolute Gefügigkeit zu Hause. Aber selbst darfst du nicht mitreden. Das ist auch sehr schwierig tatsächlich.
Aber war sie nicht am Anfang im Wohnzimmer und hat Fernsehen geguckt? Oder wie war das nochmal?
Das stimmt, die konnte sich frei bewegen tatsächlich.
Okay.
Das ist tatsächlich so. Aber ich wollte noch den Wahnsinns-Gag machen, dass dann, wenn ich bei ihr die richtigen Knöpfe drücke, ich erwarte, dass sie direkt heiß wird.
Ja.
Ja, gut.
Das ist tatsächlich vielleicht sogar die überlegene Beziehung im Vergleich zu Mensch-Mensch. Weil es einfacher ist.
Bestimmt. Ja, die Menschen müssen mal die Evolution vorantreiben und endlich sich mit Gegenständen paaren. Viel einfacher. Eben. Dann gäbe es den ganzen Liebeskummer nicht.
Ja, genau. Achtung, gesellschaftskritischer Gag. Viele Menschen sind doch heutzutage schon mit ihrem Handy zusammen.
Das stimmt.
Das war Generation 50 plus gesellschaftlicher Gag.
Ja. Ja.
Das war Jürgen Erdelhoff, der das gesehen hat.
Also man verbringt ja auf jeden Fall viel Zeit täglich mit seinem Handy. Ich würde schon sagen, dass es der wichtigste Gegenstand in meinem Leben ist.
Nee, ja. Das ist meine Frau.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Da sage ich mal nichts zu. an der Stelle. Ja, Handy muss man viel tatsächlich, ja.
Ich habe auch mal gesehen, also ich habe auch mal irgendwas gelesen, dass das wirklich, also das ist für die meisten Menschen ist auf jeden Fall der meistgenutzte Gegenstand, den man so hat. Den hat man immer dabei.
Irgendein Gegenstand gibt, vielleicht Schuhe oder so mehr oder Hosen. Keine Ahnung, vielleicht sowas mehr.
Ja, aber sowas hat er meistens keine so persönliche Beziehung. Wobei wahrscheinlich schon, wenn du so ein Modefreak bist, dann wahrscheinlich schon. Aber bin ich halt nicht.
Naja, aber Schuhe trägst du ja nicht im Haus, die trägst du nur draußen. Dein Handy trägst du drinnen und draußen.
Das stimmt.
Oder benutzt es drinnen und draußen.
Ja, das Handy ist auch immer, liegt auch immer neben mir im Bett.
Ja, ist bei mir auch so. Also du schläfst mit dem Handy, hast es den ganzen Tag in der Wohnung bei dir und wenn du draußen bist, auch.
Ja, nicht genau. Tatsächlich, ich tue mein Handy immer, es ist in einem anderen Raum, wenn ich penne.
Okay, krass.
Tatsächlich.
Also bei mir ist teilweise...
Also, gehört zu meinem Einschlafprozess mein Handy. Hä?
Ich schlafe teilweise manchmal auf meinem Handy ein. Also ich wache dann nachts irgendwann auf und das liegt dann unter meinem Kopf oder direkt unter mir. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ist irgendwie so. Ich wach da darauf aus. Darauf ja. auf.
Dann hast du plötzlich daneben so ein Samsung Mini oder zwei.
Genau.
Ja.
Gut. Ich denke, das war's dann auch für heute. Oder habt ihr noch irgendwas anzusprechen?
Ja, ich finde, wir müssen eindeutig nochmal über die Lage im Südsudan sprechen.
Okay, Juan, was ist deine Meinung dazu?
Das ist kritisch.
Ja.
Ich wollte auch sagen, also ich sehe da auch, das ist eine gefährliche Situation.
Ja, da ist sehr viel ungeklärt, sehr viel Ungewissheit. Man weiß nicht, wie es weitergeht und aktuell ist es einfach schwierig, sag ich mal.
Aber beim nächsten Spiel werden wir alles geben und dann werden wir auch die entscheidenden Tore schießen, glaube ich.
Genau. Glück auf, Braunschweig.